Hallo und herzlich willkommen hier bei Sturm und Flaute, dem begleitenden Podcast zu den Störtebeker Festspielen 2026. Ich bin Maria.
Und hier ist Axel. Hallo, herzlich willkommen. Das diesjährige Stück heißt noch bis zum 5.9. Liegedela. Wie gesagt, wer noch gucken möchte, sollte sich beeilen. Es ist nicht mehr viel Zeit. Wir sind tatsächlich eine Woche vor Ende der Spielzeit. Und wir freuen uns natürlich heute, den letzten Newcomer, sag ich mal, also das letzte natürlich in Anführungsstrichen. Wir freuen uns natürlich wahnsinnig, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Valentin Bartsch.
Herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein bei euch.
Ja, das ist doch super, Mensch, toll. Es ist heute eine ungewöhnliche Zeit für uns, ne?
Ja.
Freitagmittag, normalerweise sind wir immer donnerstags hier am Start. Es ist Freitagmittag. Haben wir dich jetzt vom Essen irgendwie abgehalten? Oder?
Ja, tatsächlich.
Oh, verdammt.
Nein, nicht abgehalten. Nein, ich habe den Termin ja gehabt und dann auch alles so geplant. Also ich war fertig mit dem Essen. Ich habe gerade familiären Besuch da.
Oh, schön.
Und ja, total schön.
Ja.
Und ja, bin total gerne jetzt hier rübergekommen, die paar wenigen Meter.
Haben wir dich jetzt für eine Stunde rausgeeist, ja, von der Familie sozusagen?
Das ist auch okay, dann kann ich auch mal ganz kurz durchatmen.
Ja, das werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. Wir werden dich jetzt in die Mangel nehmen, werden wir dich. Nein, Quatsch, machen wir natürlich nicht. Du ganz entspannt. Was gab es denn so Mittag?
Ja, es war jetzt ein spätes Frühstück tatsächlich.
Okay.
Genau, also Obstsalat und Ei und Brot und was so dazugehört.
Also ganz, ganz, ganz gut ausgewählte Kalorien, ja?
Genau.
Ah ja, okay. Das ist ja auch wichtig, ne? Also musst du da ein bisschen aufpassen hier auf dieser Bühne? Oder
ja, ich merke schon, ich habe einen immensen Verbrauch an Energie tatsächlich. Also ich muss aber gucken, dass die Zufuhr sozusagen kontinuierlich geschieht, dass ich immer genug Kalorien irgendwie zu mir nehme, weil es ist abendlich dann doch allerhand, was ich so raushaue.
Ja, ja. Ne, auf alle Fälle, ne? Ja. Genau, und wie gesagt, wir sind eine Woche vor Spielschluss. Wie geht's dir?
Also mir geht's sehr, sehr gut. Ich genieße hier jede Minute auf der Bühne, aber auch drumherum die Zeit. Es ist fantastisch, hier zu sein. So, so tolle Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne, hinter der Bühne. Alles wunderbar familiär auch, was ich total schätze, trotz der Größe. Und ja, aber gleichwohl, natürlich merke ich auch jetzt die weit über 50 Vorstellungen. Ich weiß gar nicht, jetzt haben wir noch 8, also haben wir 50 gespielt, genau.
Ja, okay.
Inzwischen sind so viele und der Körper sagt schon so ab und an, nimm dir mal ein bisschen Ruhe und Zeit.
Ist das wirklich so, ja?
Ja, schon.
Macht er denn auch irgendwie zu oder so? Oder auf der Bühne selber?
Dass auf du der da Bühne nicht, nein, aber ich merke dann schon, also jetzt immer auch zum Ende einer Spielwoche sind wir an einem Freitag, so die Sprints dann hinter der Bühne durch den Tunnel von der einen Seite zur anderen Seite, um mich schnell umzuziehen, die werden dann mit Tag oder von Tag zu Tag etwas zäher.
Ja, doch, ja.
Muss okay. Immer mich innerlich so ein bisschen antreiben. Komm, gib Gas, damit du es rechtzeitig schaffst.
Ja, wirklich, okay. Ja,
das merke ich dann natürlich schon.
Ja. Ja.
Kannst du uns ein bisschen was zu deiner Rolle erzählen?
Gerne. Ich habe 3 Rollen. Mit welcher soll ich denn anfangen?
Ja, genau. Also du spielst ja einmal den Wienand Distlo.
Ja, genau.
Genau, das ist, glaube ich, die Hauptrolle, sag ich mal. Also die größte, behaupte ich mal. Obwohl der dänische Soldat Morten kommt ja dann auch.
Ja, ich glaube, von der Bühnenzeit her gibt sich das nicht viel. Da haben beide viel. Aber ich nehme schon an, dass der Wienand Distlo, also der Bürgermeistersohn vom Wismarer Bürgermeister, doch etwas schillernder ist vielleicht und etwas extrovertierter und deswegen vielleicht so den Anschein der Hauptrolle oder meiner Hauptrollen sozusagen oder meiner Rollen dann hat, dass das die Hauptrolle sei. Mhm. Ja, das ist ein junger Mann, der sehr impulsiv ist, der eher nach Macht als vielleicht nach Liebe strebt. Vielleicht einer, der keine Anerkennung für sich selbst bekommt und deswegen sehr über das Äußere versucht, immer Anerkennung zu bekommen. So ein bisschen, um es klischee-mäßig zu sagen, nach oben etwas vielleicht buckelt, nach unten tritt. Mhm. Also dem Macht einfach sehr, sehr wichtig ist.
Mhm. Also ist das eine historische Figur oder ist das eine erdachte?
Nein, weißt du das? Wissens nach nicht historisch.
Die gab es nicht.
Also ich glaube, es gab immer verzogene Bürgermeister, Söhne oder...
Die gibt es heute noch, würde ich mal sagen.
Class, Rich Kid, würde man vielleicht heute sagen.
Ja.
Also einer, der gar nicht so viel selber geleistet hat, um an seiner Position zu sein. Gesellschaftlich recht weit oben. Reiche Eltern vielleicht, so diese Richtung. Und dann einfach, ja, etwas verzogen loslegt, da so seine Interessen durchzusetzen.
Würdest du von dir selbst behaupten, dass du persönlich für dich das Gegenteil bist von dieser Figur, die du spielst? Oder?
Ja, in gewisser Weise schon. Also ich komme selber nicht aus reichem Elternhaus. Ich würde mir zugestehen, dass ich mich auch einigermaßen zu benehmen weiß und eigentlich erstmal versuche, jedem Menschen unabhängig von seiner gesellschaftlichen Stellung auf Augenhöhe zu begegnen und erstmal zu gucken, bist du halt cool oder bist du ein Arsch? Erstmal so unabhängig von, was für ein Titel steht vielleicht auf deinem Namensschild.
Aber hast du vielleicht so ein bisschen auch Verständnis für die Rolle? Also, dass du sagst, okay, ja, so eine Leute gibt's, die haben auch Druck und...
Ja, also ich versuche ja für jede Figur, die ich spielen darf, irgendwie auch eine Empathie zu entwickeln, weil ich glaube, das ist ganz, ganz zentral für die Arbeit als Schauspieler, dass wir im besten Fall unsere Figur lieben und im schlechtesten Fall in dem Moment, wo wir sie verkörpern, wo wir sie spielen, vielleicht so eine Art Anwalt der Figur sind. Ja, ein Anwalt muss ja auch nicht seinen Klienten jetzt irgendwie lieben oder das alles gutheißen, aber in dem Moment, wo er die Funktion hat als Anwalt in dem Fall, muss er sie vertreten und verteidigen. Mhm. Und das tue ich auch. Und das tue ich auch bei Wienand Distelo, denn ja, also nicht gesehen werden im Wesenskern, ja, das, was einen ausmacht vielleicht, das ist ganz, ganz schlimm. Und das ist, das kennt, glaube ich, jeder, dass er verkannt wird, dass er irgendwie oberflächlich betrachtet wird, dass er auch als Mittel zum Zweck gesehen wird, dass er objektiviert wird und nicht als Subjekt gesehen wird. Das kennt jeder, das kenne ich natürlich auch. Und das würde ich bei ihm eben voll sehen als ganz, ganz großes Leid sozusagen, was diese Figur vielleicht erfahren hat, was viel auch motiviert, was sie selber gar nicht weiß. Sonst würde sie sicherlich auch anders handeln. Ich meine, das Ganze spielt natürlich auch vor vielen hundert Jahren. Sowas gibt es heute immer noch, glaube ich.
Na klar.
Leider ganz oft. Ja, oft auch bei exponierten Menschen, die die Macht anstreben. Vielleicht würde man heute da auch teilweise anders mit umgehen können, aber damals gab es kein Korrektiv, gab keine Therapie und. Die seelische Gesundheit war, glaube ich, einfach noch kein Thema. Aber dafür habe ich natürlich Empathie und ich sehe da eigentlich einen, der eigentlich immer nur schreit, hab mich lieb, bitte hab mich lieb, aber er hat keine Mittel, das irgendwie in einem Guten sozusagen auszudrücken oder einzufordern, ist vielleicht das falsche Wort bei Liebe, aber irgendwie möglich zu machen, auch sich selbst oder anderen.
Ja. Ist das auch so, dass durch diese Rolle sich deine Perspektive vielleicht nochmal irgendwie erweitert hat oder dir nochmal ganz neue Dinge eröffnet hat?
Ja, ganz gewiss. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine pauschale Antwort, denn mich bringt jede Rolle irgendwie weiter und in neue Perspektiven, weil ich ja jedes Mal einen neuen Kosmos versuche mir zu erschließen und versuche irgendwie aus eines anderen Augen die Welt zu sehen, auch wenn es am Ende dann doch auch wieder meine sind, aber irgendwie meinen Standpunkt und meine Sicht der Welt zu verlassen, um eine andere einzunehmen, um diese dann auch auf der Bühne irgendwie sichtbar zu machen und zu verkörpern. Und da lerne ich jedes Mal quasi Dinge neu zu betrachten, anders zu betrachten, als ich es persönlich tue.
Und ist es davon Vorteil, wenn man dann viele Rollen spielt, weil du natürlich dann ein breites Spektrum kriegst? Oder sage ich mal jetzt ein Klaus Störtebeker oder ein Gödicke Michels ist immer Klaus Störtebeker und Gödicke Michels.
Ja.
Ne? Also die verändern sich natürlich im Wesen auch, aber die haben natürlich nicht so diese Extremcharaktersprünge. Also wär dir so eine Rolle, so eine Standardrolle, also so eine Hauptrolle lieber oder würdest du, schlüpfst du dann lieber doch auch gerne in verschiedene Rollen rein?
Also ich finde, beides hat total die tollen Aspekte und beides ist dann auch ein Käfig. Also, ne? Also einerseits ist es große Freiheit, wenn ich viele verschiedene Rollen spielen kann, weil ich an einem Abend viele Facetten ausprobieren darf, weiterentwickeln darf. Gleichzeitig haben diese vielen Rollen natürlich immer nur wenig Bühnenzeit, sind dann manchmal auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, holzschnittartiger, also nicht ganz so ausdifferenziert, weil sie nur kurz auftreten, weil sie kurz, ganz schnell, sehr klar, deutlich in Erscheinung treten müssen und dann auch schon wieder weg sind. Mhm. Da hat man nicht viel Zeit, die zu entwickeln und auch Entwicklung zu zeigen. Gleichzeitig ist natürlich bei einer durchgehenden Rolle, ja, wie du sagst, ist man dann festgelegt auf diese Eigenschaften, auf diese Art, die Welt zu betrachten, mit ihr umzugehen, die Probleme zu versuchen zu lösen. Dann kann es natürlich sein, dass es langweilig sicher nie ist, aber sich dann auf ein bisschen, ja, auf einer schmaleren Spur sozusagen bewegt.
Also es hält dich auf alle Fälle wach. Also oder es motiviert dich auch immer wieder.
Ja, es hält mich total wach. Und ja, ich liebe die Verwandlung, deswegen sind viele Rollen super. Aber ich liebe auch die Vertiefung und deswegen ist natürlich dann auch eine Rolle irgendwie toll.
Ja, natürlich, na klar, auf alle Fälle. Die zweite Rolle, oder wolltest du noch?
Nee, ja, das ist gut, mach mal.
Die zweite Rolle ist ja dann der dänische Soldat Morten.
Genau.
Das ist ja dann wieder wirklich ganz anders. Da bist du ja sozusagen Fußvolk.
Da bin ich Fußvolk,
ja. Ne, genau, und Befehlsempfänger, sage ich mal. Absolut. Ne? Absoluter. Und erzähl mal was dazu.
Also ich finde den im Kontrast zu dem Wienand einfach auch super spannend, also auch als eigenständige Figur ohne Kontrast, aber gerade im Kontrast wird es so deutlich oder das ist so für mich das Tolle an diesem Abend, dass ich diesen Kontrast spielen darf. Und zwar würde ich nämlich sagen, dass der dass der Morten das hat, was der Wienert nicht hat. Und das ist ein Zugang zu seinem Herzen, zu seinen Gefühlen. Und andersrum, der Wienert hat die Macht, die hat der Morten nicht. Also der Morten ist, wie du ja eben sagtest, Befehlsempfänger, der musste einfach marschieren. Der muss gegen seinesgleichen einprügeln, also seinesgleichen im Sinne von einfaches Volk. Sicherlich auch einfach Menschen, die eigentlich gar nicht Krieg machen wollen, die ihm wahrscheinlich total nahe sind. Ja, vielleicht sind sie in ihrem nicht-militärischen Leben vielleicht einfach Bauern oder einfache Bürger, Menschen wie du und ich, die eigentlich total viel gemeinsam haben und weil sie halt keine Macht haben, auf einmal gegeneinander antreten müssen, sich umbringen müssen, um selbst nicht umgebracht zu werden. Mhm. Und er hat sich in diesen, wie ich zumindest das so empfinde oder auch gebaut habe, wie es so schön heißt, in diesen vielen Jahren des Krieges, des Leids, er hat sich seine Menschlichkeit tatsächlich nicht nehmen lassen. Er hat eine große Empathie auch für seine Gegner. Er verliebt sich auch in eine Bewohnerin der belagerten Stadt Stockholm. Also er belagert diese Stadt mit seinen Kumpanen da im Dreck liegend seit 2 Jahren und nichts geht voran. Mhm. Und irgendwie sind die sich begegnet, vielleicht bei irgendwelchen Verhandlungen oder sowas, wo er vielleicht mit ist als Leibwache oder so. Bleibt offen, aber jedenfalls haben die einen Weg gefunden, sich zu treffen. Und er versorgt die heimlich mit Lebensmitteln. Und es gibt dann auch eine ganz, ganz wunderschöne, für mich ganz zentrale Szene in diesem Stück, Midsommer. Die Frauen kommen aus der belagerten Burg und die Soldaten erschrecken erstmal tierisch, weil sie denken, oh, ein Ausfall vielleicht, und sind alle gerade auch unbewaffnet, mehr oder weniger, weil sie selber auch Midsommer feiern. Und es sind aber die einfachen Menschen von Stockholm und es kommt zu einer unfassbar schönen Begegnung mit einem großen Tanz und die Liebe obsiegt in dem Fall dem Metzeln und Morden.
Ja, das ist auch ein schönes Bild, ne? Genau. Also auch nachher, wenn Lippi tritt ja auf und dann wird ja dann das alles so ganz groß, pompös auch gefeiert und aber ist doch auch bestimmt ein komisch, also für die Leute muss es ja auch ein komisches Gefühl gewesen sein. Du weißt, okay, du magst den. Jetzt umarme ich den, und das war ja auch bei diesem Weihnachtsfrieden, ne, was dann so im Ersten Weltkrieg immer auch so ganz groß jetzt auch immer mal wieder hochschwappt. Und du weißt, morgen schieße ich auf den oder er schießt mich morgen vielleicht. Ne? Das ist doch auch total absurd, oder?
Das ist unfassbar absurd, trifft es total, finde ich. Also das kann man sich ja einfach gar nicht irgendwie logisch erschließen. Mhm. Das entzieht sich meiner Vorstellungskraft eigentlich. War aber auch eben genau Vorlage für Cordula und Louis im Schreiben dieser Szene. Und für uns dann auch im Proben dieser Szene, das eine ist jetzt halt Winter und kalt, egal, bei uns ist Sommer.
Ja,
am Ende genau das.
Also genau.
Man ist sich eigentlich so nah. Man erlebt auf beiden Seiten die gleiche unfassbare Unmenschlichkeit, den Dreck, Hunger, Leid und will doch eigentlich nur irgendwie gut miteinander sein.
Verrückt, genau. Ja, ist vielleicht auch ein gutes Warnsignal an die heutige Zeit. Aber wir wollen jetzt gar nicht in die Richtung so weitergehen. Das ist vielleicht auch ein bisschen doll dann. Die dritte Rolle musst du mir verraten. Da weiß ich jetzt gar nicht.
Gerne. Ja? Das ist eine ganz, ganz kleine Rolle.
Ja?
Ich nenne ihn liebevoll mecklenburgischen Verteiler. Dabei ist er eigentlich ein einfacher Soldat, der halt das Mehl verteilt. Also,
ach so, okay.
Genau. Der ist gerufen, als die Piraten dann die Vitalien bringen durch die dänische Absperrung auf See. Kommen sie ja durch und versorgen die belagerte Stadt dann mit den Vitalien, mit Lebensmitteln, die sie erbeutet haben, natürlich von dänischen Handelsschiffen. Und dieser Soldat, dieser Verteiler, der steht dann da und ist ein rauer Gesell, der da versucht, irgendwie für Ordnung zu sorgen. Ja. Natürlich sind alle ganz aufgeregt, dass es Essen gibt, und natürlich kriegt jeder prinzipiell zu wenig und er muss irgendwie versuchen, diese Situation da zu sortieren, und es gelingt nicht so ganz.
Ja, auf alle Fälle sind raue Themen, die da auf die Bühne gebracht werden, wenn man es mal ganz genau nimmt, so mit Essenverteilung, Hungersnot, Krieg und so weiter. Das ist schon ordentlich, wobei ihr das natürlich sehr, sehr gut macht. Also das ist natürlich, erstens sieht es bombastisch aus und es wird auch gut verpackt, also das auf alle Fälle. Wann sieht man dich denn eigentlich zum allerersten Mal?
Direkt im ersten Bild, also nach dem Nebelritt, ins letzte Wort des Nebelritts gewesen sein könnte, also auf das könnte renne ich sozusagen los.
Aha, ach so, wirklich?
Das genau, renne auf die Bühne, renne nach vorne als dänischer Soldat. Erstmal noch gar nicht so zu erkennen, dass es vielleicht jemand Besonderes ist oder jemand, der mehr als jetzt erstmal nur ein Kanonier oder so. Dann renne ich hin, höre mir diese Verhandlungen an zwischen den Obrigkeiten von Dänemark und eben Stockholm. Und dann geht's auch schon los mit einem kleinen Text mit meinem Kollegen Snorre.
Ah ja, okay.
Merten Schröter
verkörpert
den. Wir sind so einfach durch dick und dünn gegangen im Krieg, und da haben wir unseren ersten kleinen Dialog. Und dann kommen schon die Piraten und alles wird ganz wild und ich prügel mich direkt mal mit, als allererstes mit Gödicke Michels und direkt danach mit Klaus Störtebeker. Also
du hast volles Programm.
Voll drin und hab gleich die Helden, die mich da ordentlich verprügeln.
Ja. Mach du.
Du hast vorhin ja schon so einen kurzen Einblick gegeben in die Art und Weise, wie du dich vorbereitest auf deine Rollen. Du hast vorhin gesagt, du begibst dich in die Rolle eines Anwalts auf, was ich ja durchaus sehr spannend finde und auch sehr zielführend, auch um sich auf so eine Rolle vorzubereiten. Wo hast du das gelernt, das so zu tun?
Also ich habe meine Schauspielausbildung gemacht am Michael-Tschachow-Studio in Berlin von 2011 bis 2014. Und habe dann natürlich über die Berufsjahre mir auch dieses und jenes abgeschaut bei Kollegen, selbst entwickelt. Ich glaube, am Ende gibt es mindestens so viele Schauspielmethoden, wie es Schauspielende gibt. Jeder sammelt da so für sich, was er so brauchen kann und lässt dann liegen, was er nicht braucht.
Also genau, dass du sagst, okay, du schlüpfst in jede Rolle rein. Bist du auch jemand, der sich dann einen Hintergrund baut für jede Rolle? Weil das haben wir auch schon gehört, dass Schauspieler das machen, die dann wirklich nochmal sich eine richtige Lebenslauf für jede einzelne Rolle ausdenken. Gehörst du auch dazu oder machst du das eher anders?
Nicht jetzt so im Detail, also es ploppen dann hier und da so Ideen einfach mal auf, aber es ist nicht so, dass ich sage, ich setze mich jetzt eine Stunde hin oder so und schreibe das mal so auf oder ich gehe spazieren und nehme mir was auf, sondern das taucht dann so auf. Ah, das könnte vielleicht darin begründet sein oder so oder vielleicht hat er diesen jenen Hintergrund. Aber das ist nur ein Teil meiner Arbeit und meiner Annäherung. Und ich habe jetzt auch nicht ein Schema F, was ich jedes Mal anwende, sondern gucke jedes Mal vielleicht neu, was bedarf diese Rolle? Oder was kommt jetzt nicht sofort irgendwie aus dem Moment, aus den Proben, aus dem Dialog mit dem Regisseur oder so oder aus meinen Impulsen? Wo stockt es noch? Wo brauche ich selber Hilfe? Und kann ich mir sie selber dann geben über irgendeine Methode sozusagen?
Okay.
Ja, also erstmal machen und dann spüren, hier ist eine Grenze, die muss verschoben werden. Welches Werkzeug kann ich denn sozusagen nehmen und anwenden?
Okay.
Und dann gucke ich mal in meinem Werkzeugkasten der Schauspiel-Tools, da so drin ist und
Das hört, hilft. Das hört sich ja schon spannend an, auf alle Fälle. Aber dass du dann auch sagst, der Wienand zum Beispiel, dass du sagst, da hast du jemanden vor Augen, eine Person, also die du vielleicht persönlich schon mal getroffen hast oder einen Schauspieler, den du in irgendeinem Film gesehen hast, auch dann nicht, ne?
Nee, das habe ich nicht. Also ich versuche schon immer neu zu denken, neu zu schöpfen, um dieses große Wort mal zu bemühen.
Ja.
Irgendwas nachzuspielen, was jemand anderes gefunden hat, was vielleicht super ist. Ja, ich verstehe die Attraktivität dessen, aber es ist dann nicht meins und es soll möglichst auch meine Interpretation sein. Natürlich gemeinsamen Suchen mit dem Regisseur oder auch der Umsetzung von den Ideen, aber ich will es so persönlich wie möglich machen und nicht im Sinne von, das ist mir ganz nah, wie ich bin, aber es ist, hat ganz viel mit mir zu tun sozusagen, wie ich diese Figur auch sehe oder so.
Okay.
Ja. Und tauscht ihr euch da auch aus untereinander, also unter den SchauspielerInnen, wie was ihr so für Methoden habt oder macht das jeder so für sich eigentlich eher?
Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also jeder sucht erstmal so für sich und natürlich geht man dann auch mal ins Gespräch. Was nicht so beliebt ist, sind so unerbetene Ratschläge. Also ich komme sie so halb gerne, je nachdem. Also natürlich hier habe ich ganz gerne genommen, weil ich ja hier neu bin und dann auch von den, ich sag mal, alten Hasen natürlich jetzt nicht Tipps zur Interpretation meiner Rolle jetzt erstmal so bekommen oder genommen habe, darum ging es gar nicht, aber es ging um Spielweisen.
Ja.
Sprich, diese Bühne, die erfordert einfach was anderes als das kleine Kammerspiel, was ich vielleicht sonst irgendwo mache. Mhm. Einfach um Größe, um Schauspielbegriff anreißen. Sprich, ich bin jetzt dran, ich mache
große Geste,
steig groß ein, damit sich die Leute orientieren können, wer spricht denn überhaupt. Mhm. Und wenn ich dann das gemacht habe und weiß, okay, der Fokus ist bei mir, dann kann ich wieder ein bisschen reduzieren und die ein oder andere Geste vielleicht kleiner machen oder auch weglassen. Mhm. Aber so, da habe ich mir ganz viele Tipps geholt. Wie ich jetzt an eine Figurenarbeit rangehe, das kann mal sein, wenn ich so aktiv losgehe und sage, ich habe da so eine Frage, ich weiß nicht, hast du eine Idee oder so oder schon, aber jetzt nicht per se, dass wir alle da sitzen und so reihum dann sagen, pass mal auf, bei dir und dir sehe ich das so und so, mach mal so. Nein, das nicht.
Aber es war ganz neu für dich dann auch dieses große Spielen, also dieses große Gesten und so?
Ja, also in dieser Dimension schon. Ich meine, das ist hier, glaube ich, die zweitgrößte Bühne Europas.
Ja.
Auf der größten stand ich noch nicht und auch ehrlich gesagt noch nicht auf der
größten. Die ist auch nicht viel größer, wenn es die denn gibt.
Also ich habe schon verschiedene große Säle bespielt, aber das hier ist natürlich völlig außer Konkurrenz, sage ich mal.
Aber erzähl mal, wie bist du hergekommen? Wie kam der Kontakt zustande? Die ganze Geschichte, warst du vorher schon mal auf Rügen? Also das sind jetzt viele Fragen, ne? Ja, gehen wir mal ganz langsam durch.
Ja, genau. Wie bin ich hergekommen? Mhm. Also ich bin, wie ganz viele andere auch, über Luis schlussendlich hergekommen. Ich habe mit Luis anno 2017 mal gearbeitet. Da war ich am Stadttheater im kleinen, beschaulichen Ansbach. Das ist im östlichen Westmittelfranken.
Okay. Also in der Nähe von
Weiß Nürnberg. Eh keiner, wo das ist. Genau. Ein Nürnberg um die Ecke. Okay, ja, da bin gut. Ich hin nach meiner Schauspielausbildung im Erstengagement gewesen für 3 Jahre. Und im 2. Jahr hat Luis dort ein Stück inszeniert, bei dem ich mitspielen durfte. Cyrano für 3 Personen. Es gab einen Spieler, der Cyrano gespielt, eine Spielerin, die hat die Marianne, hieß sie, glaube ich, gespielt und noch eine Nonne oder so. Und einen, der hat alle anderen gespielt. Ich war der für alle anderen. Und da hatte ich also 7 Rollen, glaube ich, zu spielen. Ach, mit wahnsinnig schnellen Rollen wechseln, also hinter irgendeine Stellwand, irgendeine Perücke auf, Perücke ab und wieder raus. Und ich hatte einige Fechtkämpfe zu machen. Also nicht Schwertkampf wie hier, aber Bühnenfechten. So, und das war so ein bisschen, glaube ich, die Grundlage auch für Luis zu sagen, er kann sich das gut vorstellen, mit mir mal auch hier zu arbeiten, weil es ja hier auch um viele Rollenwechsel geht in meinem Fall und auch um Bühnenkampf.
Ja, na klar.
Fechten nicht, Schwertkampf, es ist ein bisschen anders, aber es gibt auch viele Parallelen. Und ja, so kam das dann, dass wir vor einiger Zeit ins Gespräch gekommen sind. Ich habe natürlich mitbekommen, dass er jetzt hier ist. Ich hatte total großes Interesse, das hier mal kennenzulernen. Habe mir einfach gesagt, du, ich würde gerne mit dir arbeiten und natürlich gerne auf Rügen. Also was soll man um den heißen Brei rumreden? Er hat gefragt, kannst du reiten? Da habe ich gesagt, nein. Er hat gesagt, oh, schade. Ja, dann wird das schwierig. Und dann hat er aber ein paar Wochen später doch sich nochmal gemeldet und gesagt, hey, hast du noch Zeit und Lust, weil wir haben jetzt doch eine Position für jemanden, der nicht zwingend reiten können muss, aber diese anderen Fertigkeiten mitbringen muss.
Ja,
schnelle Figurenwechsel, ich meine, das kann jeder, aber mehr oder weniger, aber Bühnenkampf und so weiter und vielleicht auch die physischen Voraussetzungen, so einen Sommer hier auch durchzustehen mit der Belastung, ob ich noch Zeit und Lust hätte. Und das hatte ich natürlich.
Ja, und dann, sehr gut.
Ja.
Und dann bist du hier das erste Mal auch hergekommen? Hast du es vorher schon mal gesehen gehabt?
Ich war letztes Jahr zur Premiere, die habe ich mir angeschaut.
Ja,
und war natürlich baff und begeistert und noch mehr darauf erpicht, hier mal nach Möglichkeit mitmachen zu dürfen auch. Und
aber da, entschuldige, wenn ich unterbreche, aber da war schon der Gedanke, dass du herkommst oder war das da noch nicht?
Doch.
Das war da auch schon,
Das gab es schon. Wir waren da auch schon in guten Gesprächen und so. Das hat sich alles schon so angebahnt. Und dann hat es schlussendlich für dieses Jahr dann geklappt.
Dann bist du daraufhin sozusagen letztes Jahr, hast es dir angeguckt, hast gesagt, boah, geil.
Ja.
Und dann hat es dieses Jahr geklappt und dann warst du hier auf der Bühne und durftest die ganzen Kolleginnen und Kollegen kennenlernen.
Durfte die alle kennenlernen. Ich kannte noch niemanden zuvor, außer Luis Cordula ganz bisschen. Natürlich war ja auch Vorsprechen. Ruth hatte ich damals kennengelernt, natürlich. Peter, klar. Anna, logisch. Und ein paar von den Kostümdamen und anderen Gewerken auch, aber eben keine Kollegen. Und die habe ich dann alle erst hier dann live und in Bund zur Leseprobe vor 3 Jahren im Mai. Also vor 3 Jahren natürlich im Spaß. Es fühlt sich nur so lange an, schon hier zu sein und so zu Hause sozusagen.
Ja,
genau.
Also ich glaube, das kann ich mir auch schon vorstellen, dass sich das wirklich wie 2 Leben anfühlt hier, ne? Oder weiß ich nicht, wie ist denn das? Wie kann man sich das vorstellen? Ne, wir gehen jeden Tag zur Arbeit, ne, und das ist für uns auch Routine irgendwo, aber ihr steht halt jeden Tag auf der Bühne. Ist das auch Routine oder ist es jedes Mal, wie fokussierst du dich? Wie kriegst du es hin? Weil du musst es ja immer wieder abrufen.
Das stimmt.
Ne?
Also natürlich ist es auch, ich gehe wie ihr auch jeden Tag zur Arbeit, das gleicht sich und auch die Arbeit in dem Fall hier gleicht sich ja, weil wir jeden Abend dasselbe Stück spielen. Das ist natürlich auch ein bisschen besonders für mich, weil ansonsten habe ich dann verschiedene Stücke und spiele aber auch nicht jeden Abend und dann spiele ich mal dieses oder mal jenes und so. Aber dieses Kontinuierliche ist natürlich schon was Besonderes. Und ansonsten, also ich verstehe schon, dass das was sehr Interessantes vielleicht ist oder erstmal auch anmutet, als sei es wirklich von einer anderen Welt oder so, was wir machen.
Ja, irgendwie
ist es
ja schon.
Aber auf eine Art auch wieder nicht, weil es für uns ist es ja auch Alltag. Wir haben das gelernt, also und wir machen jetzt auch keine Herz-OP oder so, sondern Schauspiel. Ja, wir erzählen eine Geschichte. also ich will das gar nicht so höher setzen, als was andere Menschen auch machen. So, und natürlich freue ich mich über das gesteigerte Interesse auch irgendwie an dem Beruf, weil er ist besonders, das weiß ich schon. Und gleichzeitig ist er aber auch, zumindest aus der Innenperspektive, dann ein Stück weit auch normal. Deswegen fühlt sich das für mich gar nicht so besonders an, was ich mache. Mhm. So, und ja, ich bereite mich vor. Ich sag dann so ab 17 Uhr zu meiner Familie, ich bin jetzt mal raus, ich gehe nochmal so ein bisschen in mich, leg mich nochmal ein bisschen ab, entspanne mal 20 Minuten, eine halbe Stunde, vielleicht mache ich sogar die Augen ganz zu und bin mal kurz weg. Dann aktiviere ich meinen Körper, ich leg mich auf die Yogamatte, mache hier und da so ein paar Übungen, damit der Körper einfach warm wird, bisschen geschmeidig. Dann gehe ich nochmal eine Viertelstunde oder sowas in eine Art Meditation und dann packe ich meine 7 Sachen und sage Tschüss, bis später, Papa wird sich jetzt prügeln. Und dann gehe ich einmal durch den Zaun, weil ich wohne hier direkt an der Tribüne, bin ganz nah also untergebracht. Ich muss einfach nur so ein Holztürchen aufmachen und dann stehe ich schon oben im Zuschauerbereich. Und
ach cool, ja, sehr gut. Du bist da wirklich ganz nah dran.
Ich bin ganz nah dran, gehe so kurz vor 7 dann durchs Publikum, was ja schon hier freudig erwartend reinströmt und guckt und macht und tut und sich versorgt mit Popcorn, Bier und was auch immer.
Wirst du dann schon erkannt?
Ganz selten.
Ganz selten.
Aber okay. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich gesenkten Blickes und mit Hand vor Augen hier durchlaufe, aber ich bin auch nicht so, dass ich jeden erwartungsvoll anschaue und mal gucke, zügig durch und gucke so ein bisschen in die Gesichter schon, wie ist die Vorfreude, ich genieße das total. Auch in dem Wissen, ey, euch bereiten wir gleich hier ein richtiges Spektakel.
Ja, das ist schön.
Mit ganz vielen Höhen und Tiefen, also im besten Sinne oder im Sinne der Freude und vielleicht auch mit Leid, so sozusagen.
Na klar.
Emotionalen Tiefen. Reibe ich mir so ein bisschen innerlich die Hände und sage, ihr werdet es gleich erleben.
Ja, das ist ja schon mal aus Wunder.
Ja, das ist ja schon. Hattest du denn auch so noch ein bisschen Gelegenheit, die Insel als solches kennenzulernen?
Ja, also um deine Frage von vorhin vielleicht nochmal kurz aufzugreifen, war ich schon mal auf Rügen.
Ja.
Ich war auf Rügen und zwar so, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, das muss so gewesen sein, als ich 8, 9 Jahre alt war.
Okay.
Da war ich bei den Pfadfindern. Und ich lebte in Hamburg damals und da haben wir eine große Sommertour um Rügen herum sozusagen gemacht. Also wir waren auf Rügenrädern und sind so 10, 12 Tagen quasi Rügen abgefahren, immer so möglichst küstennah.
Ja, schön.
Und daran habe ich mich natürlich jetzt wieder erinnert.
Ja.
Und ich war schon auch 2, 3 Mal dann als junger Erwachsener hier, das schon, aber so intensiv wie jetzt natürlich habe ich die Insel nicht kennengelernt. Um deine Frage zu beantworten, ja, ich bin schon auch viel rumgefahren, habe mir einiges angeschaut, aber es ist noch viel offen und ja, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal die Gelegenheit, dann
nächstes Jahr dann vielleicht
diese Dinge
auch
noch mitzunehmen.
Ja. Ja, cool. Aber hast du was wiedererkannt von deinen ehemaligen Radtouren? Hast du Orte, wo du besonders gern bist auf der Insel?
Also wiedererkannt schwierig. Ich erinnere mich an diese Panzerstraßen.
Die sind für Fahrradfahrer besonders.
Genau. Da sind wir so ein paar hier nochmal gefahren mit dem Auto, aber da kamen so ein paar Bilder von vor 30 Jahren, muss man ja sagen. Es ist ja schon auch eine Ecke her.
Ja, na klar.
8, 9 Jahre alt war. Aber jetzt also spezielle Orte oder sowas habe ich nicht wiedererkannt.
Nee. Aber jetzt, warst du schon baden dieses Jahr?
Ich war baden, genau, natürlich. Okay. Also ich war sogar hier mal im Bodden drin. Wobei, das ist ja eher so ein bisschen Stiefeln als jetzt Schwimmen.
Da kannst du ja fast
bis immer knietief.
Ja, wollte gerade sagen, da läufst du ja fast bis nach Saga drüber, bis du dann überhaupt erst mal bis zur Brust im Wasser stehst.
So ist es.
Ja,
aber natürlich, also Schabe und
Ostsee und so, muss sein, ne?
Fantastisch, wunderbar. Ich liebe die Ostsee, das ist
großartig. Schön, ne?
Ja,
okay. Also kommst du, würdest du auch außerhalb, wenn du die nicht spielen würdest, trotzdem herkommen und Urlaub machen?
Also das ist ganz fest eingeplant. Ich bin nächstes Jahr auf jeden Fall auf Rügen, sei es für 4 Monate, sei es für eine Woche.
Ja.
Meine ganze Familie und ich, wir lieben es sehr, sehr hier zu sein. Es ist eine ganz, ganz tolle Zeit und Erfahrung für uns, speziell hier in Ralswiek und bei den Festspielen, aber eben auch auf der Insel insgesamt. Mhm. Also wir kommen auf jeden Fall, wir werden es nächstes Jahr anschauen.
Ja.
So oder so.
Aber du weißt schon, was dir passieren kann, ne? Wenn du dann zufällig hier bist und dann fällt jemand aus und dann kommt plötzlich der Anruf. Die Geschichte hast du ja bestimmt auch gehört.
Ich habe davon gehört.
Ja,
Bianca Warneck, genau. Ja, also das wäre natürlich möglich. Ich würde es mir, aber vor allem dann dem betreffenden Kollegen und überhaupt dem Festspiel natürlich nicht wünschen.
Nein, um Gottes Willen.
Um Gottes Willen, genau.
Und wir sind ja auch ehrlich, dieses Jahr, es gab keine größeren Katastrophen. Zumindest habe ich nichts gehört, ne? Oder?
Toi, toi, toi.
Wir klopfen irgendwo auf Holz, ne? Genau. Ja, eine Woche habt ihr noch. Also wie gesagt, 8 Vorstellungen, sagst du.
Ja, keine größeren Verletzungen, keine größeren Erkrankungen. Natürlich hat man hier und da jemanden schnupfen oder kriegt mal doch was auf die Finger. Aber immer im Rahmen, nie irgendwie problematisch. Und das ist natürlich super, super.
Ihr musstet ein paar Mal unterbrechen, ne? Also weil im Zuschauer-, im Publikumsbereich irgendwas war?
Genau, wir hatten 2, meine ich, Unterbrechungen.
Ja, okay.
Und ja, das ist immer auch ein ganz besonderer Moment, nicht besonders schön, sondern besonders eindrücklich und auch etwas einschnürend sozusagen in der Brust.
Ja.
Dann ja, sahen wir von der Bühne aus tatsächlich auch
was passiert
mhm. Und ja, das war schon
wie muss ich dir das für euch vorstellen? Wie haltet ihr die Spannung? Wie kriegt ihr das hin? Also das ist ja auch nicht einfach, ne?
Das stimmt, wobei also dieses Ein- und Aussteigen ins Spielen, in die Figuren, das ist unser täglich Brot.
Ach wirklich, okay.
Ja, also das machen wir den ganzen Abend. Also wir spielen etwas, wir gehen von der Bühne, wir steigen aus der Rolle aus, wir rennen irgendwo hin, ziehen uns um, steigen wieder in die Rolle ein und spielen dann weiter. Und im Grunde ist es vielleicht nichts anderes als das, dass wir einfach das Spiel kurz stoppen.
Ja.
Wir sind innerlich aber ja so sortiert und klar in dem, was wir tun, dass wir dann eigentlich auch an den Punkt wieder einsteigen können und dann weiterspielen und das abrufen.
Dann gibt es ein Stichwort und dann geht es dann wieder los. Und dann
genau, dann wird gesagt, ja, wir gehen nochmal zurück, die 2. Sätze an diese Stelle oder so, dann ist alles irgendwie klarer, weil meistens wird ja unterbrochen mitten in einem Satz, mitten in einer Handlung.
Das meine ich, genau.
Ja, das ist ja,
ich sagt, richtig, genau. Ihr steht ja auf der Bühne, ihr seid gerade voll im Spiel und dann heißt es plötzlich, nee, stopp, jetzt müsst ihr mal kurz hier aufhören, weil
genau, ich höre sozusagen auf, mein Schwert zu schwingen.
Ja, genau, mitten in der Bewegung. Ne, genau.
Dann fange ich den Kampf lieber nochmal an, als dass ich diesen Schlag quasi da wieder einsetze und durchziehe oder so.
Ja, na klar. Okay, aber das ist okay, dann sagst du, es ist kein Problem, das zieht ihr durch, das ist als für euch täglich Brot, sage ich mal.
Ja, also diese unerwarteten Unterbrechungen sind natürlich nicht täglich Brot und natürlich hinterlässt das auch einen Eindruck, wenn man da, ja, es gab eine Reanimation im Publikumsbereich, wo man das sieht, das ist natürlich heftig.
Ja, klar.
Aber ja, das, was wir da auf der Bühne tun, ist so gut geprobt. Es ist ja so abgezirkelt, so klar gesetzt, was wir da tun, dass wir das dann einfach wieder abrufen können und dann eben ausführen können.
Mhm.
Und wir müssen ja nicht neue Dinge erfinden oder sowas und wären dann durch das eben Erlebte blockiert oder so.
Nee, ihr zieht's durch.
Wir können es dann durchziehen.
Ja, da seid ihr halt Profis, ne? Ist halt so, ne? Genau.
Warte, du sprachst ja von deiner Familie. War die jetzt die ganze Zeit auch irgendwie dabei? Also es hörte sich jetzt zumindest für mich so an, dass sie eine relativ lange Zeit dabei waren jetzt auch.
Immer wieder. Also ich lebe in Bamberg und das ist natürlich eine Ecke weg. Und meine Partnerin hat dort auch viel zu tun. Sie ist auch Künstlerin, sie ist Tänzerin und Choreografin und ist auch gerade an einem Projekt, was sie selber initiiert hat und auch managt, beteiligt. Das heißt, sie konnte auch nicht die ganze Zeit hier sein, ist aber jetzt in Summe, glaube ich, 6 oder sogar 7 Mal dann gependelt in diesen 4 Monaten, die ich hier bin, die wir hier sind, immer mit den 3 Kindern.
Das sind ja fast 1000 Kilometer. Ne?
Also, ja, so
oder dicht dran zumindest.
800, ne? Glaube ich.
Ja.
Genau. Also Respekt. One way und dann eben zurück im Zug.
Okay,
hat sie das gemacht.
Ja, ist ja auch nicht leicht
heutzutage. Auch nicht leicht, das stimmt natürlich. Aber ja, genau. Ja. Also da bin ich ihr auch unglaublich dankbar, dass sie das überhaupt so uns als Familie ermöglicht, dass wir das hier machen können. Ich das hier machen darf. Das ist ja auch einfach ein Riesengeschenk. Von hier, aber eben auch von meiner Partnerin.
Ja, muss ja alles
passen.
Dass sie
da irgendwie den Rücken frei hält und da eben mit den Kindern immer hin und her fährt. Und ja, die waren immer wieder mal da, in den Probenzeiten waren sie mal für 2 Wochen da, dann zur Premiere und zurück. Und ach, dann haben wir noch ganz tolle Großmütter, Omas, die da auch irgendwie mithelfen und so. Also das ist ein riesen Familienbetrieb sozusagen, der da im Hintergrund läuft.
Perfekt.
Also würdest du auch sagen, dass dieser Support der Familie auch durchaus wichtig ist und auch für deine Arbeit eben auch einfach auch nochmal... wie soll ich sagen, das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen erleichtert für dich auch, diese Arbeit überhaupt so ausführen zu können?
Ja, erleichtert bis ermöglicht. Also es gegen die Interessen meiner Familie zu machen und durchzusetzen, das wäre keine Option. Also das war eine gemeinsame Entscheidung auch von uns beiden Großen sozusagen, dass wir das machen. Und unsere Kinder sind da auch so toll, dass sie da auch ja einfach total gerne reisen zum Glück, total gerne hier sind. Also gerade für meine Große, die guckt sich das hier fast jeden Abend an, die spricht mit. Lippi sitzt bei uns mit am Frühstückstisch, weil dann meine beiden größeren Mädels dann da die Lieder singen und so. Also es ist wirklich.
Habt ihr sie infiziert,
ja? Die leben das. Die träumt natürlich davon, dann mal vielleicht irgendwann als Kleindarstellerin hier mitzumachen. Muss man mal sehen, ob das machbar ist. Die kommt jetzt in die Schule, dann nach dem Sommer die Große. Also,
ja. Aber es ist natürlich schön. Also da ist der Nachwuchs, der Schauspielnachwuchs sozusagen schon unterwegs? Oder?
Ja, also wir haben unser Soll erfüllt.
Ich glaube,
wir hätten hier 3 Nachwuchspiratinnen und Piraten.
Ja, perfekt.
Können wir auf jeden Fall mal irgendwann auf die Schiene setzen oder aufs Pferd und dann geht's los.
Ja, sehr cool. Das finde ich ja richtig gut. Ich hatte...
Also, Entschuldigung.
Mach du.
In dem Zusammenhang, wolltest du schon immer Schauspieler werden?
Nein.
Nein.
Nein, nein. Das kam sehr spät bei mir tatsächlich. Nach der Schule erst und über viele Umwege und viele Alternativen oder auch Ausreden abarbeiten, nachdem dann doch irgendwann mal so dieser Gedanke kam, dass man sowas ja vielleicht machen darf und nicht nur Mann, sondern sogar ich, dass das eine Option sein kann. Das kam mir erst sehr spät in den Sinn. Das mussten mir auch andere quasi erstmal vordenken und vormachen. Junge Menschen, die das viel eher für sich irgendwie in Erwägung ziehen konnten und sich auch gestattet haben, so einen Weg einzuschlagen, der ja vielleicht auch hier und da nicht ganz risikofrei ist, einfach erstmal was so die Sicherheit betrifft und so weiter. Ja, also ich wurde erst spät quasi auf den Gedanken gebracht oder ließ mich bringen und habe dann auch noch ein paar Jahre verschiedenste Sachen ausprobiert, um eben nicht Schauspiel machen zu müssen.
Ja, das habe ich, da habe ich auch noch mal gleich noch mal was dazu, genau.
Genau, also ja.
Also es ist ja toll, dass sich dann Menschen motiviert haben, das zu tun. Also hast du es auch nie bereut bis jetzt?
Nein, tatsächlich nicht. Also den Kern der Sache nicht, weil das Schauspielen selber ist wunderbar. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, beruflich, privat natürlich gibt es wichtigere Sachen und schönere Sachen. Aber ja, dieses auf der Bühne stehen mit anderen Menschen zusammen, gemeinsam gegeneinander sozusagen, also kollegial, aber als vielleicht Antagonisten auf der Bühne, Sachen zu entwickeln, zu erzählen, im Moment zu sein oder es zumindest zu versuchen, im Moment zu sein, im Dialog zu sein, mit Partnern, aber auch mit Publikum, das ist unfassbar schön, dieses Hier und Jetzt. Das ist ja das, was wir als Theater können. Aber die Umstände sind manchmal nicht ganz einfach. Also die Umstände haben schon ab und an mir ein, oh Gott, ist das ein schwieriger Beruf abgerungen oder will ich das wirklich, kann ich es auch bis zur Rente oder so durchziehen? Aus verschiedensten Gründen schafft mein Körper das, schafft das mein Portemonnaie. Ja, weil es immer wieder auch Rückschläge gibt, kriegt man den Job oder nicht, kann man mit dieser Unsicherheit leben. Ich bin freischaffend, ich war ein paar Jahre fest am Haus und bin jetzt aber seit vielen Jahren freischaffend. Das heißt, von Projekt zu Projekt kommt nächstes Projekt, muss ich vielleicht wieder irgendwo hin. Also man muss auch gewisse Bereitschaft mitbringen vielleicht. Man muss gar nichts, aber es hilft. Ja, hier 2 Monate zu sein, dort ein paar Monate zu sein, dann wieder nicht zu wissen, wie es weitergeht. All das macht es manchmal schwierig.
Aber dieses, du sagst, du bist spät eingestiegen, ne? Aber das kommt ja nicht von ungefähr. Du sitzt ja nicht irgendwo, sage ich mal, im Büro. Ich habe ja gelesen, du warst Rettungssanitäter oder hast die Ausbildung zumindest gemacht?
Nur die Ausbildung, ich habe nie gearbeitet. Also
ja, genau.
Aber ich noch kann, ist den Notruf wählen. Dann, das sind
ja, okay, aber du sitzt ja nicht vorm Notruftelefon und sagst, ach, jetzt mache ich mal Schauspieler. Da muss ja irgendwas sein, wo du sagst, der Drang ist ja da. Also,
das stimmt. Also ganz klassisch habe ich einfach in der Schule darstellendes Spiel gemacht und fand es fantastisch und ich habe auch gute Rückmeldungen bekommen. So.
Talent braucht man ein bisschen auf.
Talent wurde mir attestiert und da kamen sogar auch Leute und sagten, hey, wenn ich Schauspiel, was für dich? Und das war für mich ein völlig absurder Gedanke. Also den hatte ich selber noch nie gefasst und dachte, nee, ich weiß zwar noch nicht, was ich will, aber ich werde ja wahrscheinlich jetzt erstmal irgendwie studieren oder so und musste aber damals noch Zivildienst machen und habe mich dann entschieden, diesen in Brasilien zu absolvieren, was ging. Damals als Zivildienstersatz waren dann 12 statt 9 Monate und ich habe familiären Hintergrund in Brasilien. Also meine Großeltern sind nach Brasilien ausgewandert, sind dann auch wieder zurückgekehrt und mein Vater auch und so. Und ich habe aber eben diese Sprache noch nicht gelernt und wollte unbedingt nach der Schule hin und Land, Leute und Sprache kennenlernen und musste Zivildienst machen. Das war also die Melange. Und aus dieser Gemengelage bin ich dann dahin und habe ein Jahr in São Paulo in der Favela gelebt und gearbeitet mit Menschen mit Behinderungen und habe dort eben einen anderen deutschen Freiwilligen kennengelernt, der sagte, hey, wenn ich zurück bin nach dem Jahr, dann werde ich Schauspieler. Oh krass, okay, geil.
Ah, okay, das war so die Motivation spannend, so ein bisschen.
Sagen der, auf den ich vorhin so ein bisschen rekurrierte, der mir das denkbar gemacht hat und oh, das ist ja spannend, da ist jemand, der erlaubt sich so einen Gedanken und ja, finde ich gut. Nein, ich ja nicht. Ich habe ja so das nicht so als Kindheitstraum gehabt und das muss man wahrscheinlich haben, so wie alle anderen auch, so die ich kannte, die irgendwie in die Richtung gehen wollten oder gegangen sind. Nee, und dann hatte ich ein okayes Abi und dann dachte ich, na, ich gehe studieren und so, aber ich wusste auch noch nicht genau was und bin dann zurück nach Hamburg, wo ich groß geworden bin, aber alle anderen sind dann nach Berlin natürlich schon gezogen, er auch. Und dann wollte ich auch nach Berlin und ich habe also ein Jahr wiederholt in der Schule. Ich war ein Jahr in Brasilien, dann habe ich nochmal ein Jahr Bar gemacht in Hamburg. So ging also ein paar Jahre ins Land, war dann schon Anfang 20. Und dann wollte ich auch nach Berlin und was mache ich denn? Ja, dann studiere ich doch mal vielleicht Politikwissenschaften oder so, weil ja, vielleicht werde ich Journalist oder bleibe in der Entwicklungsarbeit beziehungsweise gehe dann da wieder rein nach meinem Jahr in diesem Bereich. Und dann habe ich angefangen, dort zu studieren und dieser Freund fing an der Schauspielschule an, an der ich dann schlussendlich auch gelandet bin. Wir trafen uns nach ein paar Wochen wieder. Er war also himmelhoch jauchzend und ich zu Tode betrübt. Ich kam so gar nicht klar mit Inhalt, Art, wie gelehrt wird. Und noch hatte ich ein konkretes Ziel, also eigentlich war das alles irgendwie ein bisschen Quatsch.
Ja, okay.
Nein, durchziehen. Und so er blühte auf und ich blühte ein bisschen ein. Und dann habe ich also sehr erfolgreich abgebrochen nach einem Semester schon. Ich habe gar nichts geschrieben. geschrieben da, hatte aber noch ein bisschen Zeit und dann habe ich diese Rettungssanitäter-Ausbildung gemacht. Ja. Das sind 4 Monate, das ist also eine Qualifikation, das ist keine Ausbildung in dem Sinne.
Okay.
Wurscht, habe darin auch nie gearbeitet. Hatte aber kurz eben überlegt, ob ich vielleicht Medizin studiere, deswegen Rettungssanitäter, kann ich Blut sehen. Ich konnte Blut sehen, aber es hat mich jetzt nicht so nachhaltig interessiert, dass ich gesagt habe, gut, also Medizin auch nicht. Jetzt gehe ich mal vorsprechen an dieser Schauspielschule, an der er auch war, weil ich dort über das ganze Jahr, was er da schon anfing oder schon studierte, immer wieder hingegangen bin. Ich habe mir seine Abschlüsse angeguckt, dann von allen anderen Jahrgängen. Ich war beim Tag der offenen Tür und also eigentlich war schon alles klar, als ich zum ersten Mal dort rein bin, die Tür aufmacht und ja, hier bin ich Mensch, hier will ich sein, mäßig so fühlte.
Du hast deine Heimat gefunden.
Also ich fühlte meine Heimat dort und die hatten auch noch so ein Konzept, dass sie fürs erste Jahr mehr zugelassen haben, als dann beim zweiten und dritten und vierten Jahr weitergemacht haben. Das erste Jahr richtet sich natürlich an Menschen, die diese gesamte Ausbildung machen wollen, Richtung BerufsschauspielerIn, aber auch an Leute, die vielleicht Richtung Regie gehen wollen oder Richtung Theater, Pädagogik, sich orientieren wollen, die auch ein bisschen verstehen wollen, wie arbeiten denn Schauspielende oder auch an so, ja, noch etwas flatterhafte junge Menschen wie mich, die noch nicht so genau wissen, was los ist, sich orientieren wollen. Und ich habe dann gesagt, ich mache das erste Jahr. So, dann habe ich endlich mal eine praktische Antwort auf meine dann doch schon ein paar Jahre gärende theoretische Frage, Schauspiel, ja, nein. So, und habe ja alles andere abgearbeitet. Und dann bin ich dahin und nach spätestens 3 Wochen war klar, ja.
Das ist es.
Das ist es. Und dann habe ich durchgezogen und dann ging es auch gut. Also ich bin seit Abschluss 2014 durchgängig in dem Beruf, lebe nur davon und das ist natürlich toll und ein großes Geschenk.
Ja, unbedingt, na klar, auf alle Fälle. Genau. Du hast, ich habe jetzt gelesen, du hast jetzt nicht nur geschauspielert, du hast auch, aber ich will das jetzt nicht falsch sagen, du hast auch, wo habe ich das denn hier stehen? Dass du sogar auch die künstlerische Leitung übernommen hast. Ne?
Richtig, genau.
Also das ist ja noch ein Schritt weiter eigentlich, oder?
Ja, ich schimpfe mich jetzt seit 2 Jahren auch Theaterleiter.
Ja.
Tatsächlich in Bamberg.
In Bamberg, genau.
Da bin ich hingezogen vor 3 Jahren. Ich habe dort schon die Jahre davor immer wieder für 1 bis 2 Projekte dort in diesem kleinen Theater einfach gearbeitet, so als Gast. Und mochte diese Stadt und lebte zwar eigentlich offiziell in Berlin, dann wieder nach meiner Ausbildung in Berlin und 3 Jahren am Stadttheater in Ansbach, bin ich zurück nach Berlin, dort in der WG, aber ich war eigentlich nie beruflich dort irgendwie aktiv. Das heißt, ich war dann vielleicht, wenn es hochkommt, ein Viertel, eher nur ein Fünftel vom Jahr dort, Wäsche gewaschen, wieder zusammengepackt und bin wieder irgendwo hin für 2, 3 Monate für irgendeine Theaterproduktion. Ich bin eigentlich fast ausschließlich nur Theaterschauspieler. Mit Film habe ich noch gar nicht so viel zu tun gehabt. Und dann habe ich immer gesagt, so, ich möchte jetzt wieder dort leben auch, wo ich arbeite, zumindest Teil vom Jahr. Und dann kann ich ja auch von Bamberg aus irgendwo hin losziehen, um dann da wieder zu spielen. Und in Berlin hat sich auch viel irgendwie aufgelöst und so. Und in Bamberg ganz viele tolle Menschen habe ich da kennengelernt und lieben gelernt. Und ja, dann zog ich da hin und in dem Moment oder in der Situation, wo ich da der Theaterleiterin der damaligen, dieses Theater auch gründete, gesagt habe, hey, ich ziehe nach Bamberg, meinst du, ist ja super, willst du denn das Theater hier übernehmen, zusammen mit einer Kollegin?
Wow.
Und ich sagte direkt sofort, nein, auf gar keinen Fall.
Ja, viel Verantwortung, ne?
Ja, das, viel Verantwortung und ja, dann eben auch das Binden, sich binden an einen Ort, das war mir zu dem Zeitpunkt noch etwas fern, weil ich doch etwas vagabundierend eher unterwegs war. Und dann habe ich da aber diesen Gedanken mal wirken lassen und eben auch gesagt, na gut, ich möchte ja vor allem auch wegen dieses Theaters herkommen und ich habe dann schon auch ein großes Interesse, dass das Theater dann auch in meinem Sinne weiterläuft und am ehesten wird es das tun, wenn ich da bestimme,
was passiert. Natürlich, ist
nicht allein, sondern mit meiner fantastischen Kollegin Aline Jörs und sie ist auch von Haus aus Schauspielerin und die hat natürlich die Hosen proppevoll. Also ich habe mich wirklich auch lange bedacht, 2, 3 Monate und irgendwann gesagt, ich probiere es und sie auch und ja, wir haben wirklich ganz unten angefangen. Keine Koketterie, ich konnte keine Excel-Tabelle. Inzwischen, also habe ich noch nie bedient, inzwischen kriege ich sie zumindest mal geöffnet. Und ja, es sind natürlich ganz, ganz viele neue Bereiche des Theatermachens. Jetzt bin ich auch auf der Bühne dort, aber eben auch vor allen Dingen, ja, vor allem für die Rahmenbedingungen sozusagen zuständig. Früher nur im Bild, jetzt baue ich sozusagen den Rahmen fürs Bild, sprich Kulturpolitik.
Ich wollte sagen, das ist ja, das ist ja nochmal ein ganz anderes Spektrum dann, ne? Das ist ja wirklich.
Was sind da so die größten Herausforderungen?
Die größten Herausforderungen sind, glaube ich, immer Interessensausgleiche zwischen allen möglichen Parteien. Also sprich erstmal, ja, dass alle gleich viel oder mehr oder weniger gleich viel zu spielen bekommen, die da so beteiligt sind oder eben auch Ausstattungen machen dürfen. Wir haben da einen festen Kern an Leuten, die auf der Bühne stehen, aber auch um der Bühne rum sind. Also dass da jeder irgendwie zufriedenstellend versorgt ist. Dass wir die Gelder generieren natürlich. Dass wir das Marketing gut machen, so gut es halt geht. Dass wir immer neue, gute Ideen haben für den Spielplan.
Ist das schwieriger geworden? Oder ist dann so, also hat sich das verändert im Lauf? Weil Theater ist ja immer so ein bisschen, das ist ein spezielles Publikum, ne? Also man muss junge Leute ins Theater locken können, das ist nicht einfach. Man muss die Vielfalt an Stücken anbieten, man muss jeden Geschmack nach Möglichkeit bedienen. Man muss gegen das Kino bestehen, man muss gegen jetzt Netflix und Co. bestehen, ne, dass die Leute vor ihren Arsch hochkriegen, sage ich mal salopp, und ins Theater gehen. Das ist doch bestimmt auch eine Herausforderung, die bestimmt auch nicht einfacher wird, oder?
Also es ist eine Herausforderung einerseits, andererseits, steile These jetzt meinerseits, ich glaube, dass diese Qualität von Live-Kunst, sprich Theater, natürlich Tanz, Musik, dass das etwas so Zentrales ist, und ich meine damit eben dieses Hier und Jetzt. Also Menschen kommen zusammen und erleben kollektiv etwas. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine Ursehnsucht, ein so tiefes Bedürfnis von Menschen, das immer wieder zu erleben, sich auch irgendwie zu spüren als soziales Wesen, dass ich mir gar nicht so große Sorgen mache um diese Kunstform tatsächlich.
Auch schön.
Auch in Zeiten von eben KI und sozialen Medien oder vielleicht sogar eben deswegen, weil ja diese Vereinzelung, dieses nicht hier und jetzt sein, also man ist vielleicht hier, aber man ist irgendwo ja innerlich woanders oder man kapselt sich ja ganz häufig sozusagen ab von dem, was um einen rum ist, und ich glaube, das generiert auf der anderen Seite wieder ein ganz großes Bedürfnis eben nach Verbindung, und das kann man eben bei uns haben. Im Theater. Ja. Deswegen kommen die Menschen hier nicht nur nach irgendwo im Nirgendwo Norddeutschland, sondern auf diese Insel und auf dieser Insel auch nochmal ganz weit oben im Norden, haben unglaubliche Strapazen mit der Anreise, und sie kommen. Also wir sind ja hier auch bei den Störtebeker Festspielen gut besucht. Mhm. Und natürlich, weil wir hier eine Menge Show und so weiter auch bieten, und vielleicht ist das auch nicht allen so ganz bewusst, aber all das, was man hier an Action und so weiter sieht, das kann man ja in einem Film viel krasser machen und sehen.
Richtig.
Ja, also das ist natürlich wichtig, aber ich glaube, das ist gar nicht das Zentrale. Das Zentrale ist diese Begegnung, der Dialog, der immer auch stattfindet zwischen auf der Bühne und quasi vor der Bühne, sprich Publikum und Spielenden. Es ist, ob man es bewusst wahrnimmt oder nicht, es ist immer irgendwie ein Dialog. Wie sind Sie heute drauf? Spiele ich ein bisschen schneller? Ist das Publikum eher auf Unterhaltung aus? Ist es eher auf...
Spürst du das?
Ja, das spüre ich schon.
Okay, cool. Also bei jeder einzelnen Vorstellung hier auch?
Ich würde behaupten schon, ja.
Okay, cool. Ja, das ist toll. Ja. Ist denn, noch einige, aber lieber Regen oder lieber Hitze?
Regen. Also in meinem Fall Regen, weil ich tatsächlich einfach so dermaßen viel zu tun habe hier und so schwitze die ganze Zeit, dass ich total froh bin um jede mögliche Abkühlung. Also wenn ein bisschen Wind weht, wenn ein paar Tropfen fallen, finde ich super. Wir hatten ja absurderweise, glaube ich, erst 3 oder 4 Mal Regen bei eben fast 60 Vorstellungen. Das ist ja unglaublich.
Das ist nicht gerade viel, das stimmt.
Und da 2 Mal davon war es auch eher eine erhöhte Luftfeuchtigkeit. Also es hat also 2 Mal so richtig geplattert. Mhm. Das war dann schon toll. Es ist natürlich auch episch, wenn man da irgendwie mit seinem Schwert brüllend aus der Burg rausrennt und irgendeinen Rambock klaut und dann regnet es und so. Ja, dann in den Sandkasten.
Ja, ich glaube, da ist die Verbindung zwischen Publikum und Schauspielern auch nochmal anders, ne?
Ja, man rückt nochmal mehr zusammen.
Ja.
Man trotzt oder genießt, wie auch immer man das empfindet, diesen speziellen Umständen nochmal irgendwie anders oder gemeinsam.
Richtig.
Und man verbindet sich, verbrüdert, verschwestert, vergeschwistert sich.
Genau. Das hat man halt vom Fernseher nicht, ne? Das ist eben auch nochmal. Deswegen auch der harte Schnitt jetzt gerade, diese Frage, weil darauf wollte ich eigentlich hinaus. So, ne? Dieses verbindende Element, man sitzt zusammen in einem Theater, ne? Man
atmet dieselbe Luft.
Man atmet dieselbe Luft, ihr gebt, das Publikum nimmt, aber auch ein Publikum hat ja eine Verantwortung, sage ich mal.
Vielleicht, wie gesagt, vorhin, ich war ein Jahr in Brasilien, habe Portugiesisch gelernt, und dort heißt Zuschauen assistir. Man könnte es übersetzen mit assistieren. Und das finde ich tatsächlich viel trefflicher als dieses Zuschauen, weil dieses Zuschauen ist so ein bisschen, ich lege mich
passiv, ne?
Passiv.
Ja.
Und assistieren, das trifft es für mich auf der Bühne auf jeden Fall. Also ohne Publikum ist das ja eher das völliger Quatsch, was wir da machen. Wir behaupten, wir wären wer anders, wann anders, woanders. So. Verhandeln da irgendwelche Beträge, und es ist alles irgendwie nicht echt auf eine Art, aber eben durch das Zuschauen, durch dieses Eingehen dieser Verabredung wird das Ganze sehr, sehr sinnig.
Genau.
Voll. Alle Sinne sind voll. So.
Genau.
Und das macht das Ganze erst überhaupt relevant.
Ja, deswegen, das sage ich auch, Publikum hat eine Verantwortung, ne? Man muss erstmal ruhig sein, klar, man muss das Stück verfolgen, ne, aber man darf eben auch Emotionen haben und die sollte man auch, ne, das ist doch wichtig auch. Ne,
äußert sie gerne.
Auch für euch, ne,
ja,
genau. Ne,
voll, also,
ja, ne, ihr liebt das doch bestimmt auch, wenn dann wirklich ein Oh und ein Ah und ein, ne, das ist doch.
Ja, wenn wir die Leute so verzaubern, dass sie da einfach selbst vergessen, wie kleine Kinder mit offenen Mündern sitzen und staunen. Also das ist doch wunderschön. So viele Menschen haben so viel zu tragen, Päckchen mit der Welt, mit sich, wie auch immer. Und dort einfach, ja, sich verzaubern zu lassen, loszulassen und diese Urlaute der Begeisterung, oder einfach lachen, also das ist das Schönste.
Genau, ja, ist doch fast ein wunderschönes Schlusswort, oder?
Das klingt so, guck mal.
Ja, du bist auch schon, genau, richtig. Ja, Valentin, ey, das war echt total toll, also es war wirklich, ich glaube, wir könnten auch noch ewig weiterquatschen, deswegen, du musst wiederkommen, also das ist ja ganz klar, wir wollen dich nächstes Jahr.
Nicht scheitern.
Das ist doch schön. Was hast du jetzt eigentlich, nächstes Projekt, was jetzt?
Ja, habe ich, ja, ich bin jetzt auch schon ein bisschen in Vorbereitung, Text lernen an meinem Theater.
In Bamberg wieder zurück,
die Proben aufnehmen, genau, ein Zwei-Personen-Stück, ganz klein, so kammerspielmäßig. Das heißt Im falschen Film, das ist eine unglaublich witzige Boulevardkomödie. Wer es kennt, Der nackte Wahnsinn ist sozusagen der große Bruder davon. Also man sieht den ersten Teil des Stückes von vorne, dann sieht man quasi, was hinter den Kulissen passiert.
Okay.
Und er ahnt sozusagen das Bühnengeschehen nur und dann der dritte Teil ist wieder auf der Bühne und eigentlich sollen da sechs Kollegen auftreten, es kommen aber nur zwei. Und haben dann also einen Riesenstress, alle sechs Personen zu spielen. Und das ist also ein organisiertes Chaos und das Gleiche. Da freue ich mich sehr drauf. Und dann habe ich noch andere kleinere Theatersachen, die ich dann auch spielen werde.
Also wir müssen uns um dich keine Sorgen machen.
Ich bin versorgt.
Das ist schön, das ist super. Danke. Und wie gesagt, wir hoffen, dass du vielleicht nächstes Jahr wieder hier sein kannst. Es wäre auch in deinem Sinne, glaube ich.
Es wäre in meinem Sinne, ob es nächstes Jahr klappt und oder vielleicht übernächstes Jahr oder. Also da
werden es geht ja immer weiter hier, richtig?
Genau. Es geht immer weiter.
Ne, es ist immer jedes Jahr wieder ein neues Stück auf der Bühne. Toi 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 für die letzten acht Vorstellungen.
Das nehme ich sehr erfreut zur Kenntnis. Ihr wisst ja, bei Toi toi toi, wir sind ein sehr abergläubisches Volk, wir Schauspieler, da dürfen uns nicht bedanken. Aber eine erfreute zur Kenntnisnahme möchte ich hiermit kundtun.
Sehr schön, genau.
Ich habe noch eine Frage. Normalerweise stellt Axel diese Frage. Heute werde ich das mal tun.
Oh no.
Wenn du in der Zeit des Klaus Störtebeker gelebt hättest.
1300 irgendwas, genau.
Was wärst du gewesen? Welche Rolle hättest du erfüllt? Was wärst du für...
Also ich glaube, ich wäre erstmal maßlos überfordert und zu Tode gelangweilt gewesen in dieser Zeit. Also wenn ich mein heutiges Ich und meine Prägung sozusagen mitnehme in eine Zeitkapsel und zurückrauschte, dann erstmal passiert ja wahnsinnig wenig. Aber wenn was passiert, dann muss man sich wahrscheinlich tatsächlich irgendwie mit Schwert und sonst was erwehren oder so oder Hunger aushalten, das kann ich zum Beispiel gar nicht. Der ist sofort zum Tier. Also das wäre sozusagen die Überforderung und das andere wäre Langeweile. Vielleicht wäre ich tatsächlich auch Gaukler gewesen. Fahrendes Volk, Vagabund, sowas in die Richtung. Ich habe am Ende nichts anderes gelernt und das liegt mir, zumindest liebe ich's. Und warum nicht auch mein damaliges Ich?
Sehr schön. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Auch euch.
Ne? Also wie gesagt, alles toi 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 und alles gute Vorstellung. Wie gesagt, hoffentlich in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr wieder hier. Valentin Bartsch. Halt! Bevor ihr die nächste Folge hört, guckt doch mal auf störtebeker.de vorbei und schaut in die Störtebeker Boutique.
Ja, und wenn euch unsere Stimmen gefallen haben und ihr mehr über Rügen wissen möchtet, dann hört gerne in unseren Möwenschied-Podcast rein. Zu finden überall, wo es Podcasts gibt.
Und nun auf, ihr Landratten!